podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite.
Send Hook!
Donnerstag, 18. April 2024. Ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und das ist die letzte Ausgabe von AEW Dynamite vor dem Pay-Per-View-Debüt von AEW Dynasty. Tony Khan versprach, wir werden Geschichten kulminieren lassen. Da sind wir natürlich gespannt, sprechen mit euch drüber über alle Ergebnisse, Ereignisse und haben außerdem wichtige News. Also wird eine tolle Podcast-Ausgabe und weil wir nach Raw so eingespielt sind, Ladies and Gentlemen, machen wir hier einfach in genau der Besetzung weiter. Never change a winning team, denn an meiner Seite ist der Mann, der ganz bestimmt besseres Französisch sprechen kann als ich. Herzlich willkommen, Virgil Dufour. Bonjour, Monsieur.
Du kannst wirklich gar kein Französisch, oder?
Wirklich gar, also wirklich legit null. Minus fünf.
Als du mich gefragt hast, was heißt are you ready auf Französisch? Und ich habe gesagt, je ne sais pas heißt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und du hast es verstanden, als ich hätte wirklich gesagt,
ja.
Naja, passiert. Pass mal auf, ich bin zwar halb Franzose, ja, also mein eigentlicher Name ist wirklich Virgil, bitte sprecht mich niemals so an, ja. Aber ich bin einsprachig aufgewachsen, weil meine Eltern dachten, ach, der Junge, der kriegt das schon so mit. Nein, ich habe mich immer mehr für Englisch interessiert. Mein Englisch ist hervorragend. Mein Französisch, der beste Satz, den ich auf Französisch sagen kann, ist Je voudrais parler un avocat qui parle allemand. Das heißt, ich möchte mit einem Anwalt sprechen, der Deutsch spricht. Das sagt alles über meine Französischfähigkeiten aus und ich freue mich, hier zu sein. Also.
Ich freue mich vor allem, wenn Backlash jetzt dann bald in Frankreich stattfindet und der Spotlight Wrestling Podcast euch die authentischste Frankreich-Experience der Welt geben kann. Da bin ich mir sehr sicher. Deswegen auch du wirst natürlich in den Wochen davor jetzt schön mitgucken, was dort passiert. Wir haben einige wichtige News, die wir zum Start hier weghauen wollen. Und zwar, Ladies and Gentlemen, es wurde sehr oft gefragt, weil jetzt ist ja am Sonntag dann mit AEW Dynasty schon wieder soweit. Der erste Pay-Per-View nach WrestleMania, die Leute haben gefragt, was ist denn jetzt eigentlich? Gibt's wieder ein Tippspiel nach dem, was da passiert ist? Macht ihr wieder was? Ja, es war frustrierend, ja, es war anstrengend, aber wir haben es geschafft. Es gibt ein neues Tippspiel. Wir haben einen Prototypen auf die Beine gestellt. Es gibt die Möglichkeit mitzumachen. Morgen erscheint auch hier auf dem Kanal auf YouTube nochmal ein kleines Video dazu. Aber es sei jetzt so viel gesagt. spotfight.de/Tippspiel. Es geht mit AEW Dynasty los und als Goodie dafür, dass die letzte Saison so geendet ist, wie sie geendet ist, wollen wir, dass jetzt zum Start alle mitspielen können. Das heißt, AEW Dynasty auf spotfight.de/Tippspiel kann jeder von euch mittippen. Es ist free for all. Die erste Runde geht quasi aufs Haus. Es ist keine Supporter-Only-Begrenzung, sondern ihr könnt mittippen. spotfight.de/Tippspiel. Holt euch euren Stift raus, euren Zettel, macht eure Kreuze auf dem Tippzettel und dann könnt ihr quasi dort mittippen. Virgil, da bleibt mir schon die Stimme wieder weg. Ich bin nur noch ein bisschen angeschlagen. Aber das ist quasi die News. Auch du kannst jetzt dann quasi mittippen, wenn du möchtest.
Ja, mache ich auch. Und ich gehe mit euch allen in den Contest und ich will mal wissen, wer von euch schlägt mich, ja? Ich behaupte die ganze Zeit hier, ich wäre ein Experte. Gucken wir mal, ob ich vorhersehen kann, was im Kopf von Tony Khan abgeht. Ich glaube nicht, aber wir gucken.
Das ist die große Challenge tatsächlich. Was geht im Kopf von Tony Khan ab? Wir haben nachher auch die ganze Card einmal für euch. Es wird auch Zusatzfragen wieder geben. Also tobt euch da sehr gerne aus und ab. Dem zweiten Event ab Backlash in Frankreich am 4. Mai ist das Tippspiel dann für alle zugänglich, die uns halt supporten. Das heißt einerseits über patreon.com/spotfightpodcast oder, und das ist die andere wichtige News, wir bemühen uns gerade und arbeiten fleißig daran, es ist technisch nicht ganz einfach, dass auch Kanalmitglieder auf YouTube die Möglichkeit haben, sich für das Tippspiel dann zu verifizieren. Das war immer so eine große technische Hürde, aber wir sind dran. Also, neue Tippspielsaison, Infos auch zu Preisen, Regeln etc., das findet ihr nach der Anmeldung auch nochmal, da gibt es so ein kleines einen Reiter oben, der nennt sich Preise, oder in einem kostenlosen Post auf Patreon. Dort könnt ihr also auch nochmal alle Teilnahmebedingungen und Infos ansehen. Und ansonsten, es ist wie gesagt der Prototyp, der ist mit Schweiß, Blut, Tränen in den letzten Tagen, auch teilweise über Nacht, auf die Beine gestellt worden. Vielen, vielen lieben Dank an das Team, an die IT, die im Hintergrund gearbeitet hat. Wir können noch nicht hundertprozentig garantieren, dass ihr komplett ohne Fehlermeldung durchkommt. Wenn euch was auffallen sollte, schickt uns einfach eine kleine Mail, kontakt@spotfight.de, schreibt uns auf Social Media, Twitter oder Instagram, wo auch immer, und dann versuchen wir das so schnell wie möglich zu lösen. Und dann habt ihr jetzt quasi noch Zeit, bis zum Sonntag euch zu registrieren. Alle können mitmachen beim ersten Tippzettel zu AEW Dynasty. Das macht doch das ganze Event spannender, oder? Also auch selbst wenn du jetzt keinen großen Bezug zu irgendwelchen Matches hast, mit einem Tippzettel, mit einer Wette im Hintergrund, Virgil, ja, da ist es irgendwie, finde ich, direkt ein bisschen würziger, ein bisschen spannender, so ein Event zu verfolgen.
Irgendwie liegt es in der Natur des Menschen zu wetten, oder? Also ich meine, ob es Fußball ist, beim Wrestling, ja, gibt es ja, in Amerika gibt es ja wirklich die ganz große Wettszene, wo du wirklich Geld tatsächlich auch richtig Kohle machen kannst. Vielleicht kommt es ja irgendwann, wenn Wrestling in Deutschland noch größer wird, vielleicht kommt dann irgendwie, weiß nicht, wie heißt der, Party Buzzer oder so, der Sponsor von Hertha, ich weiß es gar nicht. Aber ey, wer weiß es nicht alles, ne? Also macht alle mit, wird spaßig, und ich bin gespannt, wer da am Ende des Jahres auf Platz 1 steht.
Hashtag Partybuzzer in den Chat. Apropos in den Chat, wir sind auch, und das wird ja auch eine schöne Geschichte, wir sind bestrebt, dass ihr das Event nicht alleine gucken müsst in der Nacht von Sonntag auf Montag. Deswegen gibt es auf twitch.tv/spotfight.de auch eine Watchparty bzw. ein Watchalong. Wir gucken das Event mit euch. Anschließend gibt es die Live-Review auf YouTube. War alles ein bisschen, war schwierig, das zu koordinieren, bin ich ganz ehrlich mit euch, weil, ja, wie das Leben halt so spielt. Marcel zum Beispiel ist wahrscheinlich immer noch nicht fit, plus hat Internetprobleme. Das heißt, da müssen wir leider auf ihn in den Watchalongs jetzt erstmal verzichten, beziehungsweise zu AEW Dynasty erst einmal verzichten. Plus dazu kommt, ich hätte die Review nicht am Montagabend machen können. Denn, man glaubt es nicht, ich habe auch einen normalen Job und ich wäre am Montag wahrscheinlich nicht vor 21, 22 Uhr zu Hause. Ergo, ich muss eigentlich den Podcast morgen machen. Aber da haben wir eine kleine Überraschung für euch, da dürft ihr euch dann drauf freuen. Es ist halt manchmal in Vergessenheit geraten, glaube ich, ne? Wir machen es alle nicht hauptberuflich. Also Spotfight ist unser Hobby, wir machen das neben der Arbeit, neben Familie, neben Freunden, neben eben dem realen Leben. Aber wir geben unser Bestes. Du bist jetzt noch einer der Neueren im Team, aber ich hoffe, diesen Aspekt kannst du hoffentlich bestätigen, dass wir immer unser Bestes geben wollen. So gut es eben geht, damit nichts ausfällt und damit die Leute immer brav Podcast-Content kriegen.
Ja, vor allen Dingen aber auch, natürlich ist die Wunschvorstellung, dass wir die Sachen alle morgens gucken. Um 12 Uhr ist das Video online und alle können das irgendwie über den Tag hinweg gucken oder so. Aber ich habe einen 40-Stunden-Job. Ne? Ich habe heute auch 8 Stunden im Homeoffice gearbeitet. Zwischendurch habe ich die Show zwischendurch mir reingezogen. Darf mein Arbeitgeber nicht wissen. Ne? Aber so ist es einfach, weil die Leute wollen Content. Wir haben Bock, mit euch zu kommunizieren. Wir lesen ja auch alle eure Kommentare. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr einfach dabei seid. Vielen Dank für die Interaktion. Und genauso geht's einfach weiter. Für euch.
Und damit geht's rein für Tony Khan in die Ausgabe von AEW Dynamite. Rein in die Show. Wir eröffnen sofort mit dem neuen IWGP World Heavyweight Champion. John Moxley hat sich durchgesetzt gegen Tetsuya Naito. Das feiern die Kommentatoren auch. Er ist der erste Mann, der World Champion bei WWE, bei AEW und bei New Japan war. Und die Kommentatoren, wie gesagt, bringen das over, als wäre es unser eigener neuer World Champion. Was für eine Leistung. Zelebrieren ihn da. Ich denke, es ist safe to say, John Moxley, der genießt das Leben eigentlich in vollen Zügen. Und es ist auch echt nicht selbstverständlich, oder? Dass eine Top-Liga einfach mal so jemanden mit einem anderen World-Title rauskommen lässt und den aber auch wirklich feiert, als hätte der, keine Ahnung, beim letzten Pay-Per-View Samoa Joe besiegt, um den World-Title zu gewinnen. Ich finde, das hat man schon relativ groß verkauft, oder?
Ich bin ja schon irgendwie daran gewöhnt, dass jeder x-beliebige Title bei All Elite Wrestling irgendwie präsentiert wird. Aber generell, Ich fand das schon nett, vor allen Dingen, man hat ihn ja eine Weile auch nicht mehr bei Dynamite gesehen. Also das war ja wirklich sein Comeback, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht seit wann. Und das ist vielleicht auch so ein kleines Problem bei All Elite Wrestling, dass du halt, manche Leute siehst du halt bei Rampage oder siehst du bei Dynamite oder manche Leute siehst du halt 2-3 Monate nicht und dann sind sie wieder da. Ich finde, es hat sich nicht so groß angefühlt, weil er wieder da war, sondern es hat sich so groß angefühlt, weil er einen Titel gewonnen hat, der, wenn man ehrlich ist, auch von Jeff Hardy hätte designt werden können, so wie er aussieht. Aber ich mochte die Promo, also um da vielleicht schon mal ganz kurz vorwegzugreifen, es war wirklich eine sehr, sehr leidenschaftliche Promo. Er hat sich ja wirklich ganz gut verkauft und hat gesagt, das war ein Ziel. Er hat ja auch den Titel rübergebracht. Das heißt, als jemand, ich verfolge nicht viel japanisches Wrestling. Ich habe rudimentäres Wissen über die japanische Szene. Ich weiß natürlich, was New Japan ist. Ich weiß, was dieser Titel bedeutet. Ich kenne auch so ein bisschen den Verlauf dieses Titels. Aber dass er da im TV steht und auch wirklich die Leute abholt, die vielleicht Casual-Gucker sind oder nur Casual-Fans von ihm sind und keine Ahnung haben, was er eigentlich so macht, das fand ich schon gut und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und an sich fand ich, war es ein guter Einstieg in die Show.
Das auf jeden Fall. Er hat am 3.3.2024 bei AEW Revolution sein letztes Match vor AEW TV-Kameras bestritten. Dementsprechend, ja, ist schon eine ganze Weile dann nicht da gewesen. Der hat hier in Indianapolis seine ersten Titel in der Karriere gewonnen. Das sagt er 20 Jahre her. Ich erinnere mich noch. Hat immer Gegenwind gehabt, seine ganze Karriere. Seine Antwort an alle Naysayer war, ist und bleibt, kiss my ass and watch me. Watch me, wie ich einen Berg nach dem nächsten erklimme. Großartig zu sein, da geht's nicht drum, was andere sagen. Es geht drum, was in dir los ist. Es geht darum, was in dir kämpft, was in dir arbeitet, was in dir strebt. Es gibt laute You Deserve a Chance. Mox bringt das Prestige des IWGP-Titels ins Spiel. 5 Jahre hat er dieses Gold gejagt. Es geht darum, wie weit man bereit ist zu gehen, wie weit man, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, bereit ist zu gehen. Wenn man selbst an seinem eigenen Blut fast erstickt. Und this is what All Elite Wrestling is about. Und apropos, ich habe ja mitgekriegt, was in den letzten Wochen hier passiert ist. Don Callis Family. Ja, ihr habt talentierte Jungs. Don Callis ist wirklich ein absoluter Creep, aber ihr seid an sich talentiert. Am Wochenende habt ihr versucht, meinen Freund Brian Danielson zu verletzen. Und wenn ihr ihn angreift, dann greift ihr auch mich an. Ich suche mir den Größten von euch. Powerhouse Hobbs, ich fordere dich zum Match im Main Event von Dynamite nächste Woche in Jacksonville. In diesem Match wird Will herausfinden, auf welchem verlorenen Posten er eigentlich steht, wenn er mit mir im Ring steht. Ich werde dem so tief ins Wasser stürzen, der wird auf dem Erdboden ankommen. Der wird versinken und wird merken, Don Callis, der füttert euch mit Lügen. Nobody can touch me. Es gibt viele tolle Wrestler auf der Welt, aber es gibt nur den einen Wrestler und der heißt John Moxley, was ein Opening-Promo. Also die hat es wirklich hinter den Ohren. Nächste Woche ein Match promoted. IWGP-Titel overgebracht. AEW overgebracht. Alle overgebracht. Also John Moxley, bester Mann. Das war wirklich ein starker Einstieg in die Show.
Ja, ich fand's auch gut. Also ich würde jetzt nicht so ausflippen. Natürlich, ich meine, wenn du eine John Moxley-Promo hast, ne, der Mann kann eine Promo, der Mann kann Leidenschaft. Und was er eben kann, das eben auch connecten, weil er sich einfach anfühlt. Trotz der Tatsache, eben, was er für ein Wrestler ist und was er für eine Leidenschaft mitbringt und was er auch durchhält, er fühlt sich an wie einer von den Leuten. Ne? Die Leute fühlen einfach eine Connection zu ihm und das finde ich einfach so cool. Eine Line hat mir nicht gefallen und zwar hat er gesagt, ja, vor 5 Jahren haben die Leute gesagt, ich könnte niemals diesen Titel vielleicht bei Dynamite tragen. Bruder, vor 5 Jahren gab es Dynamite auch nicht. Dynamite hat im Oktober angefangen. Ja, wir sind noch im April, darf man nicht vergessen.
Korinthenkacker.
Insgesamt auch die Brücke zu schlagen. Und das zweite und es ist wirklich Nitpicking. Es ist Nitpicking dabei. Er promotet jetzt ein Match, was nach dem Pay-Per-View stattfindet. Das bedeutet, alles, was jetzt beim Pay-Per-View passiert, fühlt sich an wie ein Übergang. Das heißt, damit hat man jetzt leider eine Brücke geschlagen. Das ist wirklich Nitpicking, aber gleichzeitig freust du dich jetzt auf ein Match in der nächsten Woche. Von daher ist die Kritik nicht groß. War eine gute Promo. Schön, dass er wieder da ist. Fühlt sich frisch an. Fühlt sich eben auch an, als würde er nicht nur da sein, um Leuten aufs Maul zu hauen, sondern eben auch, dass ihm Gold wirklich wichtig ist. Und ich finde, das ist auch ein bisschen so. Ich meine, der Typ ist dreifacher World Champion oder zweifacher? Irgendwas in dem Dreh, ne?
Ja, bei AEW glaube ich sogar mittlerweile sogar schon dreifacher.
Ja, eben, genau. Also von daher, und das hat sich nicht so angefühlt in den letzten Monaten, als wären ihm Titel wichtig und als wäre einer der Mainplayer bei All Elite Wrestling. Das jetzt gerade hat sich so angefühlt und deswegen fand ich, war es auf jeden Fall ein Schritt wieder in die richtige Richtung.
Ich denke, man bereitet hier auch schon Forbidden Door vor. Ja, vielleicht, weiß nicht, geht's da auch in Richtung Moxley gegen Takeshita oder so. 30. Juni ist das Event. Das wurde übrigens vom Arthur Ashe Stadion in die UBS Arena in New York verlegt, weil New Japan nicht bereit war, sich an den hohen Gebäudekosten zu beteiligen. Aber ich glaube generell, dass man Forbidden Door hier schon mit einweben wird. Und dann ist einfach die Frage, wie weit man das mit Moxley treiben will. Ich gehe tatsächlich davon aus, das wird sich bis Wrestle Kingdom nächstes Jahr im Januar ziehen. Und dann wird die ganze Geschichte mit Moxley und Shota Umino, mit dem er wirklich jetzt auch lange schon am Werkeln ist, ich denke, da wird es den Payoff geben, da wird Shota Umino gegen Moxley wahrscheinlich dann den Titel gewinnen, das wird dann sein großer Moment, der hat jetzt wirklich seit 2-3 Jahren diesen Leidensweg durchgemacht und das ist eben dieses japanische Booking, dass es ganz viele Rückschläge gibt und dann den großen Moment, dann wird quasi der Berg erklommen, so wie Moxley das gesagt hat, würde ich jetzt glauben, dass es drauf hinausläuft. Ansonsten, ey, tolle Promo, es gibt 2 Betrachtungsweisen, die einen, die sagen, was hat das mit AEW zu tun und die anderen, die sagen, ey, AEW ist so selbstlos, die pushen auch andere Promotions im Programm, whatever. Ich sag tolle Promo, ob es nächste Woche jetzt als Follow-up, ja, jetzt diesen Main-Event schon angesetzt geben musste, weiß ich nicht, wirkt auch so ein bisschen wie, ja, Pay-Per-View ignorieren wir mal, trete ich eh nicht an, machen wir weiter mit nächste Woche Dynamite, whatever.
Aber es gibt ja auch genug Matches beim Pay-Per-View. Also noch was dazu hätte es ja auch gar nicht geben müssen. Von daher ist es ja vollkommen in Ordnung. Ich finde den Aspekt super interessant, wo du gerade Shota erwähnt hast. Ne? New Japan, ich, als jemand, der das wirklich aus einer Ferne betrachtet, sieht wirklich, wie Leute auf eine europäische Exkursion zum Beispiel gehen. Wie ein Schoter, der war ganz viel bei RevPro in England unterwegs, oder ein Yota Tsuji, der ja auch in England und auch in Deutschland bei uns war. Und dann wieder zurückgehen und offensichtlich da jetzt so die Lücken füllen müssen. Ein Okada ist zum Beispiel weg. Die Lücke muss ja auch wieder gefüllt werden. Wir haben ja auch gerade Oscar wieder in Europa, ne, in Deutschland. Ja. Oscar Leube, der bei der WXW auch ursprünglich trainiert hat. Wenn der jetzt wieder zurückgeht, wer weiß, ob wir den nicht auch bei Wrestle Kingdom vielleicht spätestens, nicht im nächsten, aber im übernächsten Jahr vielleicht eine große Rolle sehen. Das ist geil zu sehen eigentlich. Und genau diese Zusammenarbeit. Ganz im Ernst, AEW ist gerade nicht in aller Munde, was die Qualität angeht, der Shows oder was den Hype angeht. Vielleicht ist genau auch diese Zusammenarbeit, auch dieses große Plan von der Zusammenarbeit, das, weil das ist eben interpromotional und das ist eben was, worauf viele Leute vielleicht auch reagieren und über den Tellerrand blicken. Vielleicht ist das genau das, was sie brauchen, finde ich nicht dumm gemacht. Finde ich gut.
Ja, nachdem wir eine tolle Promo von John Moxley gesehen haben und nachdem wir in den letzten Wochen rausgefunden haben, dass Promos nicht die Stärke von Mercedes Moné ist, gehen wir Backstage und hören eine Promo von Mercedes Moné. Sie steht dort und erklärt, jemand hat mich im Dunkeln attackiert. Aber als CEO stehe ich immer auf und werde diese Bitch zurückschlagen. Lights off, hä, Julia? Wusste nicht, dass du so feige bist. Vielleicht will aber auch nur jemand den Verdacht auf dich lenken, aus Angst, bei Double or Nothing gegen mich anzutreten, wenn ich wieder bei 100% bin. Ich schaue mir euer Mixed Tag Team Match nachher an und denk dran, there is a price to pay when you mess with Mercedes Moné. Letzte Woche war wirklich der Tiefpunkt. Zum Glück übrigens auch keine wilden Kamera-Zooms mehr. Aber ich bleibe dabei. Es ist künstlich. Es ist unauthentisch. Mercedes Moné spielt eine Rolle. Und das, finde ich, ist eklatant auffällig auch in dieser Woche wieder gewesen. Und das jetzt, Virgil, bis Ende Mai weiß ich ja nicht, ob ich das ertrage, ohne mir irgendwie hier zufällig einen Monitor zu zerschlagen.
Das scheint ja für dich im Moment das Schlimmste zu sein. Hat sie für dich schon die Bugs überholt, ehrlich gesagt? So am Faktor von bin ich nicht sehen?
Nee, so schlimm, so schlimm vielleicht noch nicht. Aber noch, gib mir noch 3-4 Talking-Segmente, noch 3-mal Lichtschalter und dann haben wir's.
Ja, immerhin hat man diesmal angekündigt, dass sie eine Promo hält. Ne? Ich glaube, diesmal hat man auf Twitter vorher was gelesen. Ich meine, ansonsten hatte sie ja bisher Easy Payday, ja, musste nur ein bisschen Backstage rumhängen. Ja, also Ich jedes Mal, wenn ich hier sitze, sage ich, ich weiß nicht, ob das das Beste ist, was man mit ihr anstellen kann. Ich bin immer noch der Meinung, dass es nicht das Beste ist, was man mit ihr anstellen kann. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, wie viel Bock hat sie eigentlich? Also sie wirkt halt auf mich auch nicht so, als hat sie da gerade die schönste Zeit ihres Lebens und ist mega motiviert. Das sagt man gerne, aber umso lauter die Hunde getroffene Hunde bellen halt laut. Ne? Also die Leute sagen ihr, sie hatte doch das eine Interview, wo sie gesagt hat, ja, ich werde bestimmt irgendwann mal zu WWE zurückgehen. Seitdem glauben die Leute ja sowieso, die ist nur bei All Elite Wrestling.
Das war kurz vor ihrem Debüt, tatsächlich, ja.
Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Die All Elite Wrestling Fans akzeptieren sie sowieso nicht, weil sie denken, sie ist WWE-bound. Die sollten den Trigger viel, viel schneller ziehen, weil die ist doch eh der Geborene hier. Let's go, mach's einfach. Jetzt beim Pay-Per-View, bitte.
Bin ich auch dabei. Vielleicht gibt's da schon den Eingriff oder irgendwas in die Richtung. Aber Mercedes Moné ist als Heel sowas von viel besser aufgehoben, bin ich 100% bei dir. Ich hoffe, das passiert lieber früher als später. Weiter geht's. You think you know him. Adam Copeland macht sich auf den Weg zum Ring. TNT-Champion Adam Copeland an seiner Seite, die umjubelte Willow Nightingale. Aber nein, die liegt backstage. Nein, und sie wird von Ärzten behandelt. Ärzte halten sie zurück. Chris Statlander bei ihr, Stokely Hathaway in der Halle. Geht das Licht aus. Brody King spawnt hinter Adam Copeland. Julia Hart kommt die Stage herunter. Tja, dann ist es ein harter Beatdown gegen Adam Copeland. Und jetzt wird's wirklich witzig. Brody vermobst den nach allen Regeln der Kunst. Willow Nightingale wird weiter Backstage behandelt. Und Julia Hart, nachdem uns die Kommentatoren erklären, okay, es ist ein Handicap-Match. Es ist eigentlich ein Mixed-Tag-Team-Match. Julia Hart, und ich konnte nicht aufhören zu lachen, stellt sich dann auf den Apron. Und ich dachte mir, warum wartest du darauf, eingetaggt? Was passiert eigentlich, wenn Julia Hart sich eintaggt und sie keine Gegnerin hat? Was ist regeltechnisch dann eigentlich die Folge? Bleibt das Match dann stehen? Frieren wir dann ein? Auf jeden Fall steht die dort auf dem Apron. Das hat natürlich das komplette Ende gespoilert, aber war ich der Einzige, der das so lustig fand, wie sie da steht und Brody, los geht's und das Tag-Seil gehalten hat und ab und zu auch die Hand reingehalten hat? Das war irgendwie nicht hundertprozentig durchdacht, fand ich.
Ne, du hast ja erstmal eine Grundsatzdiskussion und also das ist nur meine Meinung, ne? Da gibt es ganz viele verschiedene Ansichten und da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen. Für mich ist ein Mixed Tag Team Match, bedeutet Männer gegen Männer, Frauen gegen Frauen, aber ein Tennis-Doppel quasi im Prinzip so, ne? Und ein Intergender Match ist eins, wo auch Männer gegen Frauen und Frauen gegen Männer und so weiter kämpfen können. Und hier, als das Match angefangen hat, habe ich gedacht, geil, ich glaube, ich habe noch nie ein Intergender-Handicap-Match gesehen. Da habe ich mich richtig drauf gefreut. Aber das war es ja dann nicht. Weil es war einfach nur ein Singles-Match, wo der Champion und Hall of Famer und Legende einfach im Prinzip 8 Minuten lang verprügelt worden ist. Ich hab das Match nicht verstanden. Also wirklich nicht. Ich fand es unterhaltsam, aber verstanden habe ich nicht, was da passiert ist.
Es war das ganz simple Layout, was es halt immer gibt, dass quasi, ne, der Face muss in Unterzahl starten, die Heels nutzen das, am Ende kommt das Babyface, der Partner raus und dann klappt das. Hier war es halt einfach nur so weird, weil Julia Hart die ganze Zeit auf dem Apron steht, was dir spoilert, okay, Willow kommt gleich. Und alles wartet die ganze Zeit nur drauf, okay, wann kommt Willow? Genau darauf läuft es halt im Endeffekt hinaus. Es gibt das kleine Comeback von Adam Copeland auch noch so. Es ist ja ein 1-gegen-1-Match basically gewesen. Impaler DDT zum Nearfall, Julia Hart vor Schreck auf dem Apron auf die Knie gefallen, als hätte sie gerade sich ausgetaggt, als hätte Brody Lee den Hottag bekommen, als wäre sie erschöpft gewesen. Das fand ich alles ein bisschen quatschig. Und Copeland weicht dann im Cannonball aus. Keiner ist aber in seiner Ecke. Es ist der Klassiker. Bis jetzt, denn nun kommt Willow Nightingale nach draußen. Crowd rastet aus. Willow marschiert mit strammen Schritten, Nacken getaped. Und sie sagt dann, komm Adam, let's go. Cope reicht ihr sein Bein, also regeltechnisch auch, ne? Knöchel ist auch in Ordnung, solange das Tag-Seil gehalten wird. Und dann ist Willow drin. Dicker Splash gegen Brody King. Da hast du deine Intergender-Action gehabt. Es gibt den Spear gegen Brody King von Copeland und jetzt Willow. Die bellt, die will selber den Cannonball zeigen. Der geht durch und dann geht sie zurück in die Ringmitte. Jetzt ist Julia Hart drin, die sich ja nicht eintaggen muss, sondern die ist ja automatisch drin, wenn Willow Nightingale drin ist. Die kommt dann mit einer Stahlkette. Klonk, Willow Nightingale fällt wirklich zu Boden wie nasser Sack in den Ozean und bewegt sich auch nicht mehr, wird dann in den Heartless-Haltegriff genommen, Willow komplett down and out und der Referee sagt, ja Freunde, dann ist das Match jetzt vorbei. Die Heels gewinnen dann nach 9 Minuten, Julia lässt nicht los, das heißt Beatdown nach dem Match, das ruft dann Mercedes Moné auf den Plan, es gibt den Save, sie kommt mit einem Stuhl in den Ring, die Heels flüchten, Mercedes wirft dann den Stuhl weg, Handshake mit Adam Copeland und damit endet dieses Opening-Match, was, wie wir es jetzt gesagt haben, über weite Strecken halt sehr, sehr witzig, sehr amüsant, sehr, ja, vielleicht auch undurchdacht war, eben durch den Fakt, dass Julia Hart da so lange einfach rumstand, um was eigentlich?
Ja, du hast darauf gewartet oder du gehst davon aus, wenn die Frauen eingetaggt werden, also die eine Frau, dann ist die andere automatisch mit drin. Und auch das ist so eine Grundsatzsache so. Und man hätte das hier ganz, ganz einfach lösen können und sogar noch mehr Heat auf die Heels hätte machen können. Stell dir mal vor, Brody King verprügelt Adam Copeland so sehr, taggt dann irgendwann Julia Hart ein, die macht irgendeinen Heel-Spot, weil sie halt langsam und überheblich ist und verarscht ihn so ein bisschen, zieht die Heat auf sich, wechselt dann wieder Brody ein, wenn Edge gerade wieder ein bisschen zurückkommen will. Man hätte das doch machen können. Macht doch Intergender-Action, weil offensichtlich war es ja bei dem Hot-Tag dann auch vollkommen okay. Also ich habe es einfach nicht verstanden. Man hätte viel einfacher damit arbeiten können. Dann hätte nämlich auch keiner darauf gewartet, dass sie zurückkommt, sondern man hätte halt gedacht, oder Brody lenkt den Ringrichter ab, Copeland hängt in den Seilen und sie wirkt ihn im zweiten Ringseil oder so. Man hätte doch ganz einfache Intergender-Spots damit einbauen können. Das habe ich nicht verstanden, warum das nicht passiert ist. Vor allen Dingen, weil Copeland eigentlich Erfahrung hat, weil der hat genug Matches mit seiner Frau an seiner Seite bestritten. Die Pops, die Willow zieht, ja, also da sieht man eindeutig, wer ist hier das Face. Wenn die hier den Trigger nicht ziehen und Willow zum Heel machen, Gott weiß warum, weil sie denken, wir müssen jetzt das machen, was nicht alle erwarten. Dann flippe ich einfach aus. Und ich frage mich gerade, ob das übrigens das erste Mal war, dass Moné und Copeland zusammen im Ring gestanden haben. Kann tatsächlich sein, weil ich wüsste nicht, wann das sonst gewesen sein soll. Aber das finde ich auch super interessant, weil lustig, dass es auf der Plattform passiert, oder?
Das hätte mal jemand abgeben müssen als Tipp, ja. Spotify.de/Tippspiel. Müsste man mal nachgucken in den WWE-Annalen, ob es das mal irgendwann gegeben hat. Ich denke, wir haben zu dem Match sonst alles erstmal auf den Punkt gebracht und ja, so hat man dann eben den Pay-Per-View noch ein bisschen vorbereiten wollen. Copeland steht ja in diesem Six-Man gegen das House of Black und Julia Hart tritt eben gegen Willow Nightingale an. Samoa Joe ist jetzt im Sit-Down-Interview bei Renee Paquette, spricht über Swerve als Gegner. Renee fragt, was letzte Woche los war, als Swerve den Titel dann quasi, ja, dem Joe entrissen hat und damit posiert. Und Joe sagt, er hatte Sorge um seinen Titel, der war in den falschen Händen, der musste desinfiziert werden. Ja? Renee, du weißt ja nie, wo der Nana seine Finger hatte. Ich habe gelacht. Swerves Karriere ist geprägt von Misserfolgen in großen Momenten. Er fällt immer nur auf die Fresse. Und glaub mir, history will repeat itself. Das wird wieder passieren. Und Joe wird seinen Gegner zerstören und seine Legacy zementieren. Cooles Backstage-Interview und habe ich total abgekauft. Joe ist ein cooler Champion.
Ja, und der rote Faden der Show hat hier an der Stelle so ein bisschen für mich begonnen. Also fand ich auch in Ordnung. Und viel mehr habe ich ehrlich gesagt an der Stelle auch nicht zu sagen. Also so baut man einfach ein gutes Match auf, ja?
Dann gibt es ein Videopaket zu FTR gegen Young Bucks, bis wir die Young Bucks aus dem Off hören. Die sagen, was ein dämliches Videopaket. Mach aus jetzt hier. Und dann sehen wir die Young Bucks Backstage mit Headset. Ja, tut mir leid, FTR, wir müssen euer Segment kürzen, sagt Matt Jackson. Ausgabe ist einfach zu voll gepackt. Wir packen das auf Social. Pack das auf Social, mal auf Twitter oder so. Dann zoomt die Kamera auf. Dann sitzt Tony Khan daneben, wie ein begossener Pudel, guckt zu den Heels hoch. Mit großen Augen nickt er. Ja, ich stimme dem zu. Kazuchika Okada erklärt dann noch, Pack, beim Pay-Per-View bist du ein toter Mann. Die EVPs sagen, jetzt spiel unsere Musik. Und Tony Khan, ja. Play the music, let's go. Ja. Ich fand das so hochgradig unangenehm. Und ich frage mich, wie keiner auf die Idee kommen kann, zu sagen, Tony, wirklich, bist ein toller Boss und so. Können uns auch gleich wieder umarmen. Aber du verspielst dir wirklich jedwede Kredibilität, wenn du dort sitzt wie der allergrößte Clown. Wirklich. Das ist so. Niemand sieht das doch und denkt, oh, Tony, du bist so ein toller Typ einfach nur. So, und wirklich, redet euch das auch nicht an. Tony Khan sieht da wirklich einfach nur witzlos aus. Und das sollte man vermeiden.
Aber vor allen Dingen, du siehst es jetzt aus dem Vorhang auf Off-Gimmick-Aspekt. Ich sehe es sogar. Ich meine, ist das der Beginn von seinem On-Air-Charakter? Weil ich meine,
Es wird immer mehr.
Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er vor 5 Jahren und wahrscheinlich sogar vor 4 Jahren und wahrscheinlich auch sogar vor 3 Jahren gesagt hat, dass er niemals vorhat, ein On-Air-Charakter zu sein. Ich bin der Meinung.
Der hat gesagt, er wird sich nie in den AEW-Shows zeigen. So weit ist er gegangen.
Ja, ich meine, dass er damals, als er die Ansprache gemacht hat wegen CM Punk, wo er um sein Leben gefürchtet hat und so, das habe ich ja verstanden, weil das war abseits der Kameras, das war nicht Teil der Tapings und so weiter und so fort, so in dem Sinne, sondern er wollte die Crowd abseits davon. Er wollte sie shoot, er wollte sie off-gimmick, wollte er sie ansprechen. Aber ich will Tony Khan nicht als Charakter in den Shows sehen, bei allem Respekt, den ich vor diesem Mann habe. Er hat da nichts verloren. Er hat kein schauspielerisches Talent. Ich weiß nicht, was sein Hundeblick mir aussagen sollte, außer dass er ein Lappen ist. Und ich mich frage, entweder braucht er jemanden, der ihn motiviert, und dann wird er irgendwann mal gegen die. Erwartet er, dass irgendwann eine Storyline passiert, dass er sich gegen die Bucks wendet und dann gibt's den riesigen Pop und dann wird er abgefeiert? Weil wohin soll denn das hinauslaufen? Oder turnt er heel und ist dann der Eric Bischoff von All Elite Wrestling und dann werden die Vergleiche ja nicht aufhören? Also, egal, wohin das geht, ich sehe da kein gutes Ergebnis und deswegen bitte geh wieder raus aus dem Fernsehen. Du hast dann nämlich nichts zu suchen.
Die EVPs kommen raus aus dem Tunnel, feiern sich. AEW macht jetzt übrigens das, was WWE auch macht, ganz kleine Insights. Die spielen jetzt nur einen Knall beim Pyro ein. Das ist das, was WWE schon seit den 90ern macht. Bei AEW wirkte das heute ein bisschen amateurhafter, weil ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Das Pyro schießt hoch, ist aus und dann kommt so Pumm, dann kommt der Knall. Ja, und entweder machst du nur den Knall, WWE macht das zum Beispiel bei Austin Theory oder so, wo du einfach nur ganz nah auf einem bist und dann bumm, wo es einfach nur scheppert, oder du machst es eben so, dass es synchron zur Pyro ist. Zum Beispiel bei Raw vs. Nitro sprechen wir öfter drüber, Max hat auch immer tolle Insights. Früher, Kane, als der rauskam, ne, Through Hellfire and Brimstone, das Feuerwerk, was Kane's, was da eigentlich rumschießt, das macht überhaupt keinen Sound, das macht pfff. Aber was macht WWE, damit es richtig geil ist? Pfff. Als wäre es der krasseste Scheiß der Welt. Das spielen die halt parallel ein. AEW macht jetzt auch diesen Learning-Prozess gefühlt durch. Habe ich hier halt gemerkt, weil hier wollten sie auch dann das Feuer schoss raus und so, peng! Aber es war eben so ein bisschen asynchron. Dann wirkt es nicht ganz so gut. Ansonsten übrigens der Entrance der EVPs auch mit Okada und so, den finde ich dann ganz nice.
Ich finde das voll krass gerade. Ich gucke seit wie vielen Jahren Wrestling. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, dass die Pyros zu sehen sind und dann halt irgendwann später das Echo vom Knall kommt oder gleichzeitig. Oder ich habe gedacht, ja, halt in der Halle ein bisschen so. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie krass ist denn das? Habe ich mal was gelernt heute wieder. Dankeschön.
Guck mal, Es freut mich, dass du in meiner Rarified Air und unter meinem Learning Tree auch ein bisschen was mitnehmen kannst. Ich habe ja auch bei dir immer was ich mitnehmen kann. Heute drehen wir den Spieß mal um. Ist das nicht schön? Bin aber gespannt. Ich glaube, ich kann gleich wieder was von dir lernen. Okada ist auch am Start. Es geht jetzt ein Three-Way-Match los gegen, ja, also der EVP und Okada gegen Danny Garcia, dessen Tanz übrigens leider auch nicht mehr so over ist. Da geht generell nicht mehr so viel bei ihm. Penta ist auch dabei und Pac ist am Start. Der hält die Fahne für Europa hoch, wohl der beste Light Heavyweight aus Europa, kann man so sagen. Jetzt kannst du mir eigentlich was über Light Heavyweights erzählen und dann lerne ich wieder was von dir.
Weißt du, wie sehr ich mir wünschen würde, dass wir Pac einfach mal beim GWF Light Heavyweight World Cup dabei hätten? Ich meine, ganz im Ernst, Großbritannien ist ja wirklich seit Jahrzehnten bekannt, um wirklich Leichtschwergewichtswrestler, Leute unter 100 Kilo, knapp um 100 Kilo, Dynamite Kid angefangen. Heutzutage Leute wie Leon Slater oder wie Michael Oku, den kennen ja auch bestimmt viele Leute, ne? Ich finde einfach diese Leichtschwergewichte, ob sie durch die Luft fliegen oder technisches Wrestling machen, das ist einfach so geil. Und ich freue mich einfach mega, dass wir am 18.05. natürlich bei der GWF wieder den Light Heavyweight World Cup haben. Übrigens auch jemand aus Großbritannien dabei. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, Robbie Eggs, solltet ihr euch mal angucken. Jemand aus England ist dabei, der auch viel aus den USA dabei, der viel in England kämpft. Joe Lando ist dabei, LJ Cleary aus Irland ist dabei, Peter Tihani aus Ungarn ist dabei, Fast-Time Mudo aus Deutschland ist dabei, Aigle aus Frankreich. Viele, viele Leute. Und es gibt Tickets für diese tolle Veranstaltung, wo es 4 Matches geben wird. Und dann ein großes Four-Way-Match im Finale. Wir haben schon Leute gesehen wie El Fantasmo, der vom Balkon gesprungen ist. Angelico hat den Pokal schon gewonnen. Und wer dabei sein will, holt euch mal die Tickets. Wir schreiben da unten in die Beschreibung rein, wie ihr da rankommt. Freut mich. Also mich würde es freuen, euch alle da zu sehen.
Also generell bei der GWF, auch auf YouTube, findet ihr schon richtig gute Einstimmung. Findet man bestimmt auch schon was zu vergangenen Light Heavyweight Cups,
würde ich mir sagen. Die sind fast alle sogar online. Also guckt einfach mal. Hier Oro Mensa zum Beispiel. Oliver Carter war auch schon drin. Ganz viele Leute. Einfach guckt mal rein, wirklich spektakuläre Matches, würde mich super, super freuen, wirklich, Dankeschön.
Shoutout an unsere lieben Freunde von der GWF nach Berlin, also wer beim Light Heavyweight Catch mit dabei sein möchte, der kann das hier in Deutschland auch erleben. Wir haben es hier erlebt bei AEW Dynamite mit Pac, der tatsächlich mein MVP des Matches war, weil Jesus Christ war der krass und das Match war auch vom Layout so aufgebaut, dass er derjenige ist, der schon so die Schlüsselspots bekommen hat, der die Comeback-Spots bekommen hat. Zwischendurch übrigens Matt Jackson kommentiert mit einem Mikrofon das Geschehen, kommentiert seinen eigenen Hottake, seine Attacke, Trash-Talk gegen Danny Garcia, nix kannst du, Junge, hast nix drauf außer Zahnbelag und Garcia wehrt sich mit einem Back-Suplex, gibt den Hottake dann zu Pac, der räumt dann auf. Schöner Moonsault nach draußen. Pac will dann Okada. Und Okada gestikuliert nur so, bin ich eingetaggt? Kann ich jetzt auch nichts machen. Dann gibt es den Cheapshot der Bucks und dann wird Okada eingetaggt. Pac ist am Boden, kleine Sequenz dann der beiden. Ab jetzt ist richtig viel Tempo drin, alle zeigen Moves. Pac auch mit wirklich einem geilen Cutter, den er vom Apron in den Ring springt, gibt This Is Awesome Chance und es war indeed tolles Wrestling. Pac wird dann von Matt Jackson vom Top Rope geschrubbt, böse Landung. Okada mit dem Tombstone gegen Penta, hat ein Slingblade vorher gekontert und es gibt gegen Danny Garcia erst den Double Superkick, dann den Rainmaker, 1-2-3. Danke Danny Garcia fürs kommen. Und nach dem Match soll dann die Attacke weitergehen. Es gibt den EVP-Trigger. Wir kriegen den nächsten Beatdown nach einem Match. Garcia wird zur Schnecke gemacht. Es gibt FTR-Chance. Ich dachte tatsächlich auch, die kommen. Die Young Bucks holen eine Leiter unterm Ring hervor. Es wird ja beim Pay-Per-View ein Ladder-Match geben um die Tag-Team-Titel. Garcia wird dann auf die Leiter geslammt. Die klemmen ihn ein. Nick geht aufs Top-Rope, will springen, aber Pac ist da, vertreibt die Bucks mit einem Hammer. FTR ist nicht da, um den Freund Danny Garcia zu beschützen. Aber ja, jetzt gucken wir mal, wie das weitergeht. War an sich ein nettes Match. Der Angle war auch solide gemacht, hat mich jetzt auf den Pay-Per-View aber nicht viel heißer gemacht. Weil, wenn ich weiß, Pac tritt gegen Okada an, holy shit, wird ein geiles Match. Wenn ich weiß, die Bucks treten gegen FTR an in einem Ladder-Match, holy shit, wird ein geiles Match. Hat das Trios-Match jetzt bei mir persönlich nichts bewegt. Ich weiß nicht, würdest du sagen, dass das vielleicht ein TV-Zuschauer angefixt haben könnte, so von denken, oh krass, guck mal, wenn die so gut catchen, dann muss ich mir das Pay-Per-View-Match angucken. War das vielleicht die Logik hinter der Ansetzung?
Ja, es war zumindest ein kleiner Vorgeschmack. Also ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil das ist schon klassisches Booking. Du hast oft mal einzelne Fäden, dann hast du als Tag-Team irgendwie die Leute gegeneinander oder sowas. Und besonders bei All Elite Wrestling sind ja bekannt für Trios-Matches. Ja, also von daher kannst du bringen, du kannst damit Fäden auch weiterziehen, das hat man hier gemacht. Ich war damit auch vollkommen zufrieden. Ich finde es einfach nur krass. Der hat ja vor dem Tombstone gegen Penta, hat Herr Okada auch einen Tombstone gegen Garcia gemacht. Ich habe in meinem Leben noch nie so leise Reaktion auf einen Tombstone gehört. Aber auf dem Rainmaker gab es dann den großen Pop. Und ich dachte mir, Bruder, dann nimm doch den Tombstone einfach aus deinem Repertoire. So, also habe ich nicht verstanden. Wie kann man denn so einen legendären Move so inflationär benutzen einfach? Das ist das, was mich so ein bisschen stört. aber das ist Indie-Wrestling. Insgesamt war das ein ganz gutes Match. Ich habe nur anscheinend nicht den Face-Turn von Pac mitbekommen. Keine Ahnung, wann der gewesen ist. Also das ist die Sache, die mich einfach in der Fehde wundert, an der Stelle wundert, bei All Elite Wrestling wundert. Aber insgesamt, ja, das Match, ich freue mich schon, weiß nicht, ob mehr, aber ich freue mich genauso. Immerhin freue ich mich genauso wie vorher drauf. Also alles richtig gemacht.
Guck mal, ist die Vorfreude doch nicht weggegangen? Ja, Pac, der ist jetzt, wenn der kommt raus und wenn er sagt, er ist Face, guck ihn dir an, dann ist er jetzt einfach Face. Das ist jetzt so. Der ist ja auch nicht unser klassischer Strahlemann, sondern er ist halt The Bastard. Und dementsprechend, dem kaufen wir einfach jede Rolle. Pac ist Pac. Der ist nicht gut, der ist nicht böse, er ist Pac. So einfach ist das. Lionheart Chris Jericho hingegen, der ist eher gerade auf dem Weg, ein paar bösere Dinge anzusteuern. Zumindest letzte Woche wirkte das ja so, als er dann seinem Team das Match gekostet hat, hat Hook vom Apron gezogen. Dadurch hat Shibata in einem Six-Man-Tag-Team-Match die Niederlage eingefahren. Naja, der kommt hier raus, Lionheart Chris Jericho, der, glaube ich, übrigens mal wieder zu Judas wechseln sollte, weil ich sonst das Gefühl habe, dass die Leute gar nichts irgendwie davon haben. Tess ist auch im Ring und wartet dort mit Chris Jericho auf die Ankunft von Hook. Und der macht sich jetzt auf den Weg zum Ring. Wieder so eine Zwergenmütze auf. Eine Tüte Chips in der Hand. Hast du nicht auch so eine Mütze? Kannst du nicht auch sowas aufsetzen?
Vielleicht irgendwann im Winter spätestens. Aber das sah schon sehr lustig aus. Also
es gibt dann ein paar Hook-Chants. Und Tess moderiert das an, als gäbe es hier wirklich monatelange Missgunst. Dabei sind die wochenlang miteinander klargekommen. Letzte Woche eben Jericho, der aus dem Nichts dann so anfängt mit Breathe the Rarefied Air of Jericho, ihr sitzt unter meinem Learning Tree und jetzt muss Tess dann eben Streitschlichter spielen, während Hook einfach in der Ecke steht, sich ein paar Chips reinstellt. Der Junge ist kein Gimmick, lasst euch das gesagt sein, Hook ist kein Gimmick, der Typ ist so. Spätestens seit dem Brawl-In-Footage wissen wir, da könnte sonst was für eine Scheiße vor dem abgehen. Er guckt sich das an, es bockt ihn nicht, kalt wie ein Stein. Jericho spricht, wird ausgebuht. Hook will, er will was klarstellen in Richtung von Hook. Er sagt, ich habe dich vom Apron gezogen, weil ich deine Aufmerksamkeit haben wollte. Denn ich hatte nicht das Gefühl, dass du so viel auf mich gehört hast, so viel von mir gelernt hast, wie du eigentlich solltest. Nochmal, ich mache das alles nur für dich, erklärt Jericho. Manche sagen ja, ich wäre der Goat. Im Hintergrund alle, buh! Andere sprechen über meinen Learning Tree. I am the Learning Tree. Denk mal an die, die auf mich gehört haben und wo sie jetzt stehen. MJF, Orange Cassidy, Eddie Kingston, Danny Garcia, Will Ospreay, John Moxley. Alle sind wegen mir auf einem neuen Level. Jeder, der durchs Jericho Vortex schreitet, geht als größerer Star und besserer Wrestler heraus. Ich will, Hook, dass du aufsteigst, damit wir beide die Rarefied Air des Chris Jericho atmen können. Also, du bist bereit, das letzte Woche abzuhaken, oder? Und dich jetzt von den prallen Früchten des Learning Trees zu nähren und dich an ihnen zu laben? Fragt Jericho, kannst du jetzt abschließen damit? Und Hook so, guckt wirklich desinteressierend, schmatzend, 8. Stunde Mathe, letzte Reihe. So sitzt er da, wirklich exakt so, guckt nach oben. Nö. Es gibt Hook-Chance. Crowd sagt, geil, Mann. Und Hook dann so, braucht deine Hilfe nicht. Jericho sagt, ja komm, jetzt sei mal nicht dumm. Und Tess so, ey, komm mal runter. Und Jericho so, du bist ruhig jetzt. Ich mache nur das, was du vor Jahren hättest machen können, dem Kind mal ein bisschen Anleitung geben. Tess und Jericho geraten aneinander. Und Jericho sagt dann, Hook, ich weiß, du hast immer nur Ja-Sager um dich gehabt, wie dein Vater hier, die dir immer gesagt haben, ja, du wirst der Größte und so weiter. Lass mir dir mal klarstellen, du bist nicht ready. Du bist nicht so gut, wie du meinst. Jericho schubst dann Tess zu Boden, der Vater von Hook selbst. Nimmt das dann tatsächlich als Anlass, sich zu bewegen? Er bewegt sich, er macht 2 Schritte nach vorne, er lässt das Mikrofon fallen und die Chips gehen zu Boden. Und das ist der Moment, wo die Crowd sagt, holy shit, jetzt ist vorbei. Hook is gonna kill you. Schallt es durch die Arena. Und Hook geht zu Jericho, drückt den in die Ringecke und sagt, you crossed the line, du hast die Linie überschritten. Ich zeig dir gern nochmal, dass ich bereit genug bin. Anywhere, anytime, any place. Und jetzt verpiss dich aus meinem Ring, du Stricher. Verpiss dich, habe ich gesagt. Jericho geht dann. Es gibt na 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 na. Hey, goodbye. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, okay. Und ich warte. Was passiert? Und das Segment ist vorbei. Was war dann das Ende? Lass uns die Rarefied Air dieses Segments einatmen. Wie hat dir das gefallen? Ich bin sehr gespannt.
Es ist einfach, Jericho ist Mr. Catchphrase, Jericho ist Mr., ich druck mir einen Spruch auf ein T-Shirt. Jericho Vortex hat man, glaube ich, in den Nachrichten auch in Dirt Sheets gelesen, dass er das sich jetzt getrademarkt hat. Und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis er das endlich mal durchbricht. Bruder, frag mal Daniel Garcia, wie gut ist Jericho Vortex für seine Karriere war? Dann können wir vielleicht nochmal drüber reden. Frag mal Fandango, wie gut ist Jericho Vortex für seine Karriere war? Hat sich bestimmt auch richtig gelohnt, mit dir zu arbeiten. Aber es ist ja nicht so, als hätte er nicht andere Leute. Also es ist schon so, dass natürlich eine Arbeit mit einem Veteran wie Chris Jericho wird einen Hook langfristig weiterbringen. Auf jeden Fall, ob er ihm Tipps geben kann bei Promos, ob er ihm Tipp geben kann, Main-Event-Matches zu arbeiten. Jericho ist schon ein sehr erfahrener Wrestler. Letzte Mal, als wir uns gesehen haben, vor 2 Wochen, habe ich noch gesagt, ja, das könnte schon so ein bisschen noch weitergehen, weil eigentlich ging es ja noch gar nicht so lange. Jetzt denke ich mir, ein Glück ist das Match hoffentlich sehr, sehr bald. Wir wissen ja, wann es stattfinden wird. Aber das wird ja auch noch wahrscheinlich weitergehen, weil wir wissen alle, Fäden mit Jericho können auch sehr, sehr, sehr lange dauern.
Mhm. Ja, also ist die Frage. Im Tippspiel müsst ihr jetzt schon die Entscheidung treffen. Gewinnt Hook das oder macht Jericho das und die Fäde geht weiter? Das müsst ihr dort zum Beispiel abhaken. Also spotfight.de/Tippspiel.
Shoutout übrigens noch ganz kurz an Taz, der den größten Non-Bump genommen hat, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ne? Also nichts gegen ihn. Angeblich soll er schlechte Knie haben. Ich weiß noch von einem schlechten Nacken, den er hat. Ich will nicht, dass der Mann einen legiten Wrestling-Bump nimmt, wenn er es nicht kann. Ich will nicht, dass irgendein Mensch seine Gesundheit gefährdet, natürlich. Aber dann mach's halt nicht, weil ich glaube, das war der erste Bump, den er genommen hat für eine Storyline oder für sonst irgendwas anderes, seit seinem Match damals mit Jerry Lawler beim, ich glaube, One Night Stand 2006, was ja dann inzwischen 18 Jahre her ist. Wenn das dein erster Bump ist, frage ich mich entweder, war das Segment das wert oder war der Bump das wert? Weil ich glaube nicht, weil dafür war die Reaktion auch nicht krass genug. Also stell dir mal vor, Jericho hat ihm wirklich eine gegeben. Wenn er es nicht nehmen kann, dann natürlich nicht. Aber das war halt nichts Ganzes und nichts Halbes. Zumindest ist es bei mir so angekommen.
War halt wie so ein Würfel,
Du hast ja auch darauf gewartet, dass noch was kommt.
War wie so ein Würfel, der langsam von der 4 auf die 1 gefallen ist, so ein bisschen. So in die Richtung. Lass mich mal an dieser Stelle was klarstellen. Hook ist das, was Mercedes Moné nicht ist. Authentisch. Der ist nicht poliert. Der ist sicher nicht sauber, der ist nicht der beste Promomeister, aber er ist real. Und ich finde, das hat man in dieser Show eklatant gemerkt. Hook ist kein Gimmick, Hook ist fucking real. Deswegen sage ich, natürlich als voreingenommener Hook-Ultra, diese Segmente, mir ist scheißegal, dass es wie gesagt in Mode ist, Jericho zu haten und auf dem rumzuhacken und diese Fehde zu hassen. Ja, man hat jetzt hier auch gefühlt 2 Monate Storyline mal eben in einer Woche übersprungen. Alright. Whatever. Und ich bin auch dabei, diese Fehde sollte eher schneller vorbei sein, als dass sie noch länger dauert. Dennoch, ich glaube, diese Segmente helfen Hook tatsächlich besser zu werden. Im Ring hat er seinen Stil gefunden, das klappt. Die Leute wollen gar nicht so viel mehr, außer Suplex, Redrum, das passt schon. Gerade wenn du 24 bist, wird er in ein paar Wochen 25. Der ist weit dafür. Und jetzt lernt er eben Segmente. Er lernt jetzt seinen Charakter im TV kennen. Es gab eine schöne Line von Willow Nightingale, ich meine, es war letzte Woche bei Dynamite oder vor 2 Wochen, wo sie gesagt hat, ey, ich habe hier in der Nähe angefangen zu catchen, viele Matches bestritten und habe mich selber kennengelernt, ich habe mich selbst gefunden. Hook hat keine große Indie-Phase. Hook hat nicht Zeit, sich in irgendeiner Turnhalle vor 200 Leuten selber zu finden und auszuprobieren. Der ist in the Big League. Der ist sofort vor einem großen Publikum und muss sich dort finden. Und da finde ich es viel sinnvoller, in solchen Segmenten, und wenn da mal was schief geht, whatever, es ist viel besser für ihn, in solchen Segmenten zu lernen und auch von jemandem wie Chris Jericho dann nach dem Segment Backstage zur Seite genommen zu werden, zu sagen, okay, pass auf, das lief gut, das lief nicht gut, lass uns nächstes Mal das machen. Und wenn da auch die Erkenntnis ist, dass Dinge nicht funktionieren, ist es eine wertvolle Erkenntnis. Ganz einfach. Und dementsprechend, ey, ich fand das gar nicht so scheiße. Ich weiß, da wird wieder irgendwie Scheiß drauf gegeben im Internet und die Leute sagen, was eine Kack-Storyline und so. Klar ist die Story nicht so geil, aber ich sehe den Mehrwert für Hook an dieser Stelle und muss sagen, dass mich das deswegen eigentlich freut zu sehen, dass er dort Schritte nach vorne macht. Das ist der beste Crashkurs, den du kriegen kannst. Dementsprechend, Virgil, ich bin hier überhaupt nicht sauer.
Nee, und deine Punkte, die du sagst, sind absolut wichtig. Ich meine, ich arbeite ja wirklich viel mit jungen Wrestlern, ne, auf einem ganz, ganz kleineren Niveau zusammen. Und wie selten bekommen einfach junge Wrestler auch die Gelegenheit, überhaupt Promos zu halten oder in Promosegmenten beteiligt zu sein. Ja. Besonders das Timing, auf eine Crowd zu hören, aber nicht auf jeden Heckler zu hören, der zwischendurch reinruft. Also irgendeiner, der denkt, ich muss jetzt der Star der Show sein. So eine Fans hast du ja auch immer da. Und AEW hat ja auch nicht jedes Mal 15.000 Leute, sondern manchmal auch nur 2.000, 3.000. Das heißt, da stechen einzelne Leute auch noch viel, viel mehr hervor. Das, was er jetzt gerade lernt, ist auch viel Timing. Jericho wird ihm bestimmt danach gesagt haben, ja, in der Minute hättest du vielleicht noch kurz warten können, auf die Crowd hören können, warten können, bis du auf mich zugehst oder sonst irgendwas oder früher zu deinem Vater gehen oder sonst irgendwas, weil es gibt auch immer was, was man besser machen kann. Auch ein Jericho wird mit jedem Promosegment irgendwas noch dazulernen oder danach da sitzen. Besonders der, er ist ja schon selbstkritisch. Also wer jemals ein Buch von Jericho gelesen hat, er gibt auch gerne Schuld anderen Leuten, aber er überdenkt auch viel, was er selber macht und hinterfragt auch viel und sagt später, ja, das hätte ich besser machen können oder hätte anders laufen können. Und auch er musste viel dazu lernen, lernt auch heute. Promo-Arbeit ist unfassbar wichtig und deswegen freut es mich sehr, dass er eben auch so eine Möglichkeit hat. Und eben mit einer Legende, die, ich meine, Jericho hat viele legendäre Promos gehabt. Es gibt wenig Leute, die auf seinem Level einfach sind. Ist so, was Promos angeht. Von daher alles super. Finde ich gut.
Swerve Strickland ist nun bei Renee Paquette, spricht über Samoa Joe. Er hat gehört, was der gesagt hat. Aber Swerve, ja klar ist er ein paar Mal gestürzt in seiner Karriere, aber der große Unterschied ist, er ist immer nach vorne gefallen, aufgestanden und hat weitergemacht und ist besser geworden. Das ist der Ethos, den er auch vom Militär mitgenommen hat. Das kommt gut an in den USA, glaube ich. Und am Sonntag bei Dynasty wird man dann ihn neuen World Champion nennen. Und Renee fragt dann noch, was macht dich da so selbstsicher? Und da sagt er, ey, kein Disrespect, aber ich glaube, das sage ich nicht dir, das sage ich ihm dann nachher im Ring. Ich werde ihm nachher gegenüberstehen und dann wird meine Message ankommen. Hat nochmal dann aufgemacht, okay, da könnte heute was passieren. Dementsprechend ja, hat das doch eigentlich gepasst. Das war quasi die kleine Kulmination in dieser Backstage-Interview-Reihe von Samoa Jones vs. Strickland. Coole Line drin, ne? Gerade mit dem nach vorne fallen und so. Das hat mir gut gefallen.
Ja, und du lernst halt noch mehr über seinen Charakter. Nicht jeder wird wissen, dass er was mit Militär zu tun hat. Also genau sowas braucht man. Kurze, knackige Segmente, kleine rote Fäden, die sich durch die Show ziehen. Jetzt bist du hooked. Was könnte hier noch weiter passieren? Ich guck weiter zu. Alles richtig. Also genau sowas braucht man. Ich bin absolut zufrieden damit, ja.
Mariah May trifft jetzt auf Deonna Purrazzo. Toni Storm ist gekleidet wie ein schwarzes Rotkäppchen. Sie ist auch am Ring. Crowd ist zum Start des Matches wirklich komplett tot. Also wirklich null Heat. Das Titelmatch für den Pay-Per-View ist Toni Storm gegen Thunder Rosa und in der letzten Ausgabe vor der Show bringst du Mariah May gegen Deonna Purrazzo. Paar kleine Eingriffe gibt's von Tony. Deonna workt die Heat-Phase, wird aber vom Heel zwischendurch attackiert. Also es passt einfach vom Layout, passt gar nicht so zusammen. Deonna hat sich in den letzten Wochen schon arschiger verhalten. Natürlich wird die dann vom Publikum nicht wirklich bejubelt. Mariah May und Toni Storm sind eigentlich Faces, die sich aber wie Heels dann verhalten. Es ist, ja, da passt die Dynamik der Charaktere einfach nicht. Ist nicht hundertprozentig durchdacht. Irgendwann ist es dann nach dem Einroller vorbei. 8 Minuten Matchzeit. Sofort nach dem Match habe ich heute noch nie gesehen. Ein Beatdown von Toni Storm gegen Mariah May. Das bringt Thunder Rosa auf den Plan. Sie knallt den Luther aber mal komplett aus dem Universum raus. Also die glüht wirklich in den rein, muss man sagen. Schmeißt dann Mariah May aus dem Ring, schubst dann mit Deonna Purrazzo sich ein bisschen rum. Die sagt, hä, was machst denn du jetzt hier eigentlich? Wo Purrazzo wieder wie der letzte Mensch rüberkommt. Und ja, Thunder Rosa wischt Toni Storm dann noch eins aus, wischt ihr so Lippenstift ins Gesicht und verschmiert den so, ja, klassisches Go-Home-Show-Booking. Nur habe ich das mit dem Beatdown dann doch irgendwann heute schon mal gesehen und dachte mir an der Stelle, ja, ich hab's jetzt verstanden. Der gewinnt, wird nach dem Match von dem attackiert, gegen den er beim Pay-Per-View antritt. Es zog sich ein bisschen durch, sage ich mal.
Kommst du da später nochmal drauf, dass wir darüber nochmal grundlegend sprechen?
Wir gucken, ob es nochmal passiert.
Okay. Generell, naja, ich weiß nicht, ob so bei der Go-Home-Ausgabe die beste Idee ist, um dein World-Title-Match aufzubauen, die Anhängsel gegeneinander kämpfen zu lassen, 8 Minuten. Normalerweise klassisch wäre hier ein Tag-Team-Match gewesen, ne? Wo du so alles so ein bisschen mal, aber das hatten wir heute ja schon. Das wirkt wirklich so ein bisschen, als wären die Ideen ausgegangen. Oder als hätten zu viele verschiedene Leute die gleiche Idee gehabt und keiner hat am Ende gesagt, okay, so machen wir es aber. Also das
Match, der es am Ende überschaut hat oder der am Ende das Go gegeben hat, dem ist dann nicht aufgefallen, dass alle Leute im Kern das Gleiche gepitcht haben. Das ist dann eigentlich die Aufgabe desjenigen, der das finale Go gibt. Da kannst du 100.000 Leute haben, die dir geile Ideen liefern. Wenn im Endeffekt das dann aber rauskommt, dann bringt das nicht so viel.
Ich glaube, das Grundproblem an dem Match war, es hat nicht mehr Lust gemacht, irgendwie weiter irgendwas von diesen Konstellationen zu sehen. Ja. Es hat nicht mehr Lust gemacht auf das Pay-Per-View-Match, auf das World-Title-Match. Es wirkt so, als wäre da die Fehde schon zu Ende erzählt und man hätte es jetzt auf dem Kessel. Das ist es für mich nicht. Also mir ist das Match, ehrlich gesagt, das ist ein Match, was mir leider sehr egal ist bei der Card. Und ja, schade, Chance vertan, ehrlich gesagt.
Die Bang Bang Gang steht backstage. Die schlagen für Dynasty vor, dass alle Titel beim Pay-Per-View auf dem Spiel stehen sollten. Ich möchte, dass diese Ansetzung wirklich auch einfach nur dafür sorgt, dass alles eingeschmolzen wird. Es geht tatsächlich dann gegen die Acclaimed. Ich bin die Fehde satt. Ich habe nicht das Gefühl, dass das hier irgendwen groß voranbringt. Jay White wirkt da auch reingezwungen, unterpräsentiert. Acclaimed nehmen das Ganze nach der Werbung an. Es steht. Und bei Collision wird es schon Acclaimed gegen Ass Boys geben. Just for fun. Cooler Verkäufer, das gucke ich mir noch an. Hauptsache, diese ganze Titelgeschichte ist dann hoffentlich vorbei. Es sei denn, die Bang Bang Gang sind dann irgendwie die, keine Ahnung, multiplizieren 6x2 und sind dann 12 Man Galaxy Champions. Keine Ahnung. Das soll auch einfach vorbei sein. Ich glaube, es ist ein Grundproblem, Virgil, dass ich mir bei jeder zweiten AEW-Fehde gerade denke, es könnte jetzt auch einfach vorbei sein. Oder sag doch mal was!
Oder um welchen Titel geht's jetzt gerade? Weißt du, ich bete die ganze Zeit, seitdem du angefangen hast, darüber zu sprechen, dass wir nach diesem Match gar keine Trios-Titel mehr sehen. Und ich war selber mal an einem Punkt, wo ich überlegt habe, Trios-Titel zu haben. Nein! All Elite Wrestling hat mir Trios-Titel kaputt gemacht. Aber das Problem ist, wahrscheinlich werden wir nach dieser Show 3 Leute mit 6 Titeln sehen, anstatt gar keine Titel mehr. Nein.
Schmelz die ein, schmeißt sie in einen Topf und mach da einen neuen oder keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall, 3 Titel müssen weniger sein.
New Japan World Title finde ich gut, IWGP World Title finde ich gut, den können sie einschmelzen.
Auch mit reinschmeißen, die International Titel, alles was wir gerade so, für alles in einen Topf und einfach mal gucken, was rauskommt.
Ja, aber neuer IWGP World Title, weil der andere sieht nicht so schön aus, finde ich.
Also wir werfen alles in den Topf und craften uns einen neuen New Japan-Titel und AEW hat dann effektiv irgendwie 7 Titel verloren. Geil, finde ich super. Und New Japan hat einen hübscheren gewonnen. Ich glaube, das wäre die beste Win-Win-Situation. Naja, Hauptsache Jay White turnt Backstage mit Ring of Honor-Titeln rum und jetzt gibt's Orange Cassidy gegen Shane Taylor. Cool. Lee Moriarty und Anthony Ogogo wollen eingreifen, aber Shane Taylor sagt, ich mach das schon. Geht ja mal. Das Match, läuft 8 Minuten. Ich denke mir, AEW tut sich damit jetzt nicht so wirklich einen Gefallen. Meine persönliche Meinung ist, dass Orange Cassidy weiter eher kein Momentum hat. Auch die Fanreaktionen in den Hallen sind jetzt nicht mehr so überbordernd. Shane Taylor ist sicher kein schlechter Wrestler. Also wirklich gar nicht, bei allem Respekt. Aber ich glaube, das ist nicht die Art von Wrestler, die bei AEW gerade mehr TV-Zeit bekommen sollte. Ich weiß nicht, wer entschieden hat. Jetzt geben wir Shane Taylor einen Run mit mehreren TV-Shows. Keine Ahnung, was dazu geführt hat. Story im Match, auch noch nie gesehen, Orange Cassidy muss leiden, Körper ist angeschlagen, es gibt Eingriffe von außerhalb, Cassidy gegen alle Widrigkeiten, nach diversen Nearfalls holt er sich mit dem Orange Punch 1-2-3 den Sieg, herzlichen Glückwunsch, Orange Cassidy hat ein Match gewonnen und dann gibt es zur Abwechslung nach dem Match tatsächlich einen Beatdown und zwar gegen Orange Cassidy, nur mit dem Unterschied, diesmal ist keiner da, um ihn zu retten. Es kommen zwar Leute heraus, ja, Matt Sydal und Chris Daniels, aber da ist Trent Beretta zur Stelle, der die mit so dicken Headshots mit einem Stuhl abfertigt, wo ich mir denke, Alter, für diese Fehde, für diese Umstände ein fucking Headshot mit einem Stuhl, weiß ich jetzt nicht. Und naja, dann wird Orange Cassidy im Ring unter der Fahne der Shane Taylor Promotions ja so begraben, wie meine Hoffnung darauf, dass Cassidy einfach mal ein paar Monate Pause macht. Es wird einfach nicht passieren, der wird immer da sein und ne, nächste Beatdown. Schön, dass wir
aber das verstehe ich nicht, seine Geschichte war doch, oh mein Gott, er ist so angeschlagen und er muss die ganze Zeit seinen Titel verteidigen, jetzt hat er ihn verloren, dann schick ihn doch mal auf Reise. Lass ihn doch mal Urlaub machen. Ist er vertraglich verpflichtet, sich jede Woche verprügeln zu lassen? Ich weiß es nicht. Geh in den Urlaub, hört auf mit den Chairshots gegen den Kopf. Leute, Gehirnerschütterungen sind wirklich eine wichtige Sache. Also wirklich eine wichtige Sache. Ich bin da wirklich gar kein Fan davon. Und ganz im Ernst, du hast einen einzigen Satz am Anfang gesagt, den finde ich sehr, sehr gut. Und der fasst meine gesamte Meinung über dieses Match auch zusammen. Orange Cassidy besiegt Shane Taylor. Cool.
Das war's. Das war unsere Zusammenfassung. Cool. Ja, finde ich, so können wir verbleiben. Dann können wir uns jetzt nochmal ein bisschen angucken, wie sehen denn jetzt eigentlich die nächsten Tage und Wochen bei AEW aus? Denn wir haben jetzt einen Rundown bekommen gleich einmal von den ganzen Matchcards und so weiter und so fort. Was hat's dann damit zu tun? Beziehungsweise gleich nach dem nächsten Match haben wir den bekommen. Ich kann den aber jetzt auch schon mal vorziehen. Nächste Woche bei Dynamite gibt es John Moxley gegen Powerhouse Hobbs. Dann Samstag bei Collision. The Elite und Pac gegen FTR. Alles klar. Dann einen Tag vor dem Pay-Per-View. Bankhaus-Brawl. Bryan Danielson und Claudio Castagnoli gegen Kyle Fletcher und Konosuke Takeshita. Ich weiß nicht, wie clever das ist. Bin mir sehr sicher, Danielson wollte das selber, aber den Gamble hätte ich nicht genommen. Wenn da jetzt was passiert und Ospreay gegen Danielson dann beim Pay-Per-View nicht stattfindet, das ist doch the most AEW thing ever, dieses Match so anzusetzen, oder?
Viel Glück, würde ich sagen. Ich hoffe, alle bleiben gesund. Das wünsche ich einfach allen. Ich meine, die sollen so viel catchen, wie sie ihrem Körper zutrauen. Wer bin ich, also ich weiß nicht, wie fit die alle sind, aber ich hoffe, es passiert nichts, ne?
Und bei Dynasty haben wir dann folgende Matchcard. Will Ospreay gegen Bryan Danielson, wenn nichts schief geht. Young Bucks gegen FTR, Ladder Match World Tag Team Title. Wir haben Okada gegen Pac, Continental Championship. House of Black gegen Adam Copeland, Eddie Kingston, Mark Briscoe. Wie das nicht Copeland gegen Malakai Black sein kann, keine Ahnung. Willow Nightingale gegen Julia Hart, TBS Championship. Wir haben Roderick Strong gegen Kyle O'Reilly, International Championship. Chris Jericho gegen Hook, FTW Championship. Tony Storm, Thunder Rosa, Women's World Championship. Samoa Joe gegen Swerve Strickland, World Championship. Und im Zero-Hour Pre-Show-Stream gibt es The Acclaimed gegen die Bang Bang Gang in einem Title-for-Title-Bums-mich-tot-Match. 10 Matches also auf der Card. 2 Zusatzfragen haben wir euch auch noch draufgepackt. Spotify.de/Tippspiel. Das ist doch mal was, oder? Wenn das nicht eine Card ist, Virgil. Also wrestlerisch wird die, glaube ich, wirklich richtig krass. Ich glaube, wir könnten hier legit die beste Wrestling-Show im Ring des Jahres bekommen. Ohne Tippspiel und ohne Watchalong würde ich mir aber überlegen, ob ich mir das wirklich angucke. Muss ich ehrlich sagen, weil es ist eine Reihe von guten Matches, sehr guten Matches, die es geben wird.
Es ist Battle of the Belts übrigens, ne?
Bei der jetzt mal richtig.
Ja, letztes Mal gab es keine Titel. Wir haben hier 10 Matches und in 8 geht es um 9 Titel, möchte ich mal sagen, ja? Also, das ist einfach wild und ich glaube, das ist so das Hauptproblem bei All Elite Wrestling. Welches Match davon ist denn jetzt wertig? Welches Match ist denn davon, was ist denn davon das wichtigste Match, wenn alle Matches wichtig sind, wenn alle Matches um das krasseste und wichtigste Gold gehen, wenn alle Superstars sind, dann ist niemand ein Superstar und dann ist kein Titel wichtig. Zumindest ist das meine Devise. Also ich finde einfach, du musst doch irgendwie auch schaffen, dass sich Leute hervorheben oder dass es Berge zu erklimmen gibt. Wenn du in jedem x-beliebigen Match irgendeinen x-beliebigen Titel gewinnen kannst, verstehe ich nicht, ob das wichtig ist. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum das Hype-Level einfach nicht da ist. Ich meine, du hast jetzt hier viele Matches, auf die du dich freust, von denen du alle weißt, dass die alle eine gute Qualität haben. Aber du weißt auch, die bereiten jetzt schon die nächste Dynamite vor, wo auch wieder eine gute Qualität an Matches sein wird und wo wahrscheinlich auch wieder irgendein Titelmatch stattfinden wird. Du weißt ganz genau, dass Adam Copeland und Malakai Black, der übrigens genauso wie Hook der geilste Motherfucker ist, weil er auch einfach mit seinem Kaffee zu dem Brawl dazu kam, geguckt hat und mit seinem Kaffee wieder weggegangen ist, haben die Leute auch nicht so drauf geachtet. Das Singles-Match wird ja auch kommen. Also du weißt einfach, Dynasty wird sehr viel dafür benutzt, andere Sachen danach aufzubauen. Und wo dann wahrscheinlich noch ein größeres Match und vielleicht ein wichtigeren Titel stattfinden wird. Es wirkt für mich nicht wie einer der großen Pay-Per-Views. Es wirkt für mich wie, haben wir jetzt auf dem Weg und es wird mal wieder Zeit, dass wir ein Pay-Per-View machen.
Wenn wir euch trotzdem einstimmen sollen und ihr sagt, okay, was steckt denn eigentlich jetzt hinter den Matches, dann kann ich euch natürlich die Preview ans Herz legen, die es gibt am Freitag für Supporter. Da spreche ich mit den AEW-Kommentatoren über alle Matches. Wir haben Insights, wir haben Hintergründe, wir haben Infos, Tipps und so weiter und so fort. Deswegen, da könnt ihr euch drauf freuen. Und auch heute am Donnerstagabend, wenn alles gut geht schon, wird es den Media Call mit Tony Khan geben. Das heißt, Tony Khan äußert sich und ihr könnt es kostenlos hören. Es ist ein kostenlos zugänglicher Post auf patreon.com/spotfightpodcast. Da könnt ihr den kompletten Media Call, das komplette Gespräch von den Medien mit Tony Khan zu AEW Dynasty nachhören. Wir haben dann ein Videopaket gesehen und gehört zu Kyle O'Reilly gegen Roderick Strong. Große Historie der beiden. Das kam zustande aufgrund eines Twists jetzt bei Collision. Ich sag mal so viel, wir werden in der Preview noch weiter drauf eingehen. Fühlt sich nicht im Ansatz so heiß an, wie es eigentlich sein könnte. Denn Kyle O'Reilly kam zurück, hat ein paar random Matches bestritten und dann auf einmal der Turn vom Undisputed Kingdom. Nochmal, das ist der große Twist, der große Payoff in der World Championship Story gewesen. Im Dezember, führt euch das nochmal vor Augen. Das ist halt jetzt in 4 Monaten auch, weiß nicht. Der Keks hat sich ausgekrümelt, Virgil. Was heißt denn der Keks krümelt auf Französisch eigentlich?
Je ne sais pas.
Ah ja.
Ja, mein Französisch ist hervorragend. Ey, das ist so krass. Kyle O'Reilly kam ja zurück nach so langer Zeit und die Fans haben ihn ja gefeiert und du hast ja wirklich auch gesehen, wie ihm das nahegegangen ist. Das fühlt sich so krass belanglos und kalt leider an. Und das ist halt, Das ist auch eins meiner Probleme, die ich einfach mit All Elite Wrestling hatte. Und das fängt halt auch schon mit Adam Copeland einfach an. Wenn ich an dieses Intergender-Handicap-Match von vorhin zurückdenke, der war halt einfach da. Der war einfach irgendwo in der Midcard ist Adam Copeland und ist Teil von diesem Roster und lässt sich von einem Lakai, von dem, gegen den er eigentlich fädet, 8 Minuten lang verprügeln. Und das zieht sich so ein bisschen um die Wertigkeit von allen Leuten durch. Du hättest auch Kyle O'Reilly wirklich anders präsentieren können. Du hättest auch wirklich die ganze Fehde. Ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, dass ich, ne, ich meine, das ist ja Kritik, die ich mir durchaus gerne gefallen lasse. Ich bin natürlich sehr im WWE-Kosmos drin, weil ich einfach ein WWE-Fan seit vielen Jahren bin. Und deswegen ist es bestimmt schwer für andere Ligen, für mich einen Hype zu kreieren und mich zu hooken. Ne? Also es ist nicht einfach, ich sehe irgendwen und davon bin ich ein Fan und deswegen gucke ich das jetzt oder so. Aber ich muss Leidenschaft fühlen und ich muss nicht einfach nur immer nur ein gutes Match, ein gutes Match, ein gutes Match. Ich brauche Geschichten, ich brauche Charaktere, die mich fesseln. Und Kyle O'Reilly war ein Charakter, der mit seiner Rückkehr, wo ich gedacht habe, krass, das ist eine Emotion, die spürst du nicht so oft, dass es ein Wrestler so nah geht, sein Comeback zu feiern. Verpufft. Adam Copeland catcht regelmäßig, verpufft. Und ich finde es einfach schade, wenn irgendwie besondere Sachen einfach sich nicht besonders anfühlen.
Das bringt uns zu Will Ospreay, der jetzt antritt gegen Claudio Castagnoli. Das hat Tony Khan sich letzte Woche ausgedacht, in dem Moment, wo er nach der Veröffentlichung des All-In-Footages ein bisschen, ja, also man kann schon sagen, es war deutlich mehr Kritik als Zuspruch. Ich würde mal so 80-20 sagen. Ne, natürlich, AEW-Fans, die gesagt haben, war genau richtig so, aber Tony Khan stand letzte Woche schon sehr in der Kritik. Seine erste Reaktion darauf war, Will Ospreay gegen Claudio Castagnoli. Hier ist ein Banger vor einem Pay-Per-View. Ja, und das hat man dann im Endeffekt jetzt einfach rausgehauen. Und, Spoiler, es gab ein tolles, krasses Match vor einem Pay-Per-View. Ich hoffe, jetzt sagt aber keiner, ich habe jetzt ein geiles Match von Will Ospreay gesehen, dann brauche ich das gegen Danielson nicht mehr gucken. Don Callis ist am Kommentatorenpult, weil Ospreay ja auch irgendwie immer noch was mit seinem Stable zu tun hat. Das kann aber eigentlich auch keiner mehr wollen, so wirklich lang. Ospreay, spektakuläre Offensive, die prallt halt im Laufe des Matches und der Match-Story immer auf diese schiere Pound-for-Pound-Kraft von Claudio Castagnoli. Ospreay kontert den Swing von Claudio sensationell in einen DDT, fliegt durch die Luft, reicht aber nur zum Nearfall nach der Sky-Twister-Press. Es braucht dann noch den Hidden Blade, wie auch immer, der Elbow Strike. 1, 2, 3, Will Ospreay gewinnt dann ein insgesamt fantastisches Match gegen Claudio Castagnoli. Das muss man schon so klar sagen. Das war wirklich atemberaubend. 15 Minuten, was du da in der Weekly rausholen kannst. Das war top-notch. Viel besser kannst du in der Weekly nicht catchen. Ja, und das war's halt dann auch für mich. Ich habe mir dann notiert, Will Ospreay hat ein Match gewonnen. Was nehme ich mit aus? Will Ospreay hat ein gutes Match gewonnen. That's it. Und dann kann jetzt jeder für sich selber beurteilen. Ist das cool? Reicht das? Oder sagt man, ja, könnte man mehr machen? Ich fand eigentlich in den letzten Wochen hast du einen guten Job mit Ospreay gemacht, um diese besonderen Matches, die müssen bei Pay-Per-Views wirken. Da muss es die Attraktion sein. Es ist keine Attraktion, wenn ich es jede zweite Woche bei Dynamite sehen kann.
Ja,
simples das, Denken. Deswegen.
Ich stimme dir da hoch. Das ist genau meine Kritik halt daran. Ne? Also, das ist doch ein Match auf dem Papier. Will Ospreay gegen Claudio Castagnoli. Stell dir vor, du hättest das bei Wrestle Kingdom gehabt. Stell dir vor, du hättest das bei Forbidden Door gehabt. Stell dir vor, du hättest das bei irgendeinem Pay-Per-View gehabt. Aufgebaut mit irgendeiner Story. Der eine, der sagt, ich bin der Aerial Assassin und ich habe meinen Stil angepasst. Der andere, ich kann mit jedem Stil mitgehen und ich werde dich aus der Luft pflücken oder was weiß ich.
So leicht. So leicht.
Dass die irgendwann mit Sicherheit nochmal ein 20 Minuten und danach wahrscheinlich nochmal ein 25 Minuten Match haben werden, ist ja sonnenklar. Aber das fühlt sich dann doch nicht mehr so groß an, wenn es im Prinzip bei jeder Ausgabe stattfinden kann. Und auch ganz im Ernst, Will Ospreay gegen jeden glaube sogar, dass es vielleicht sogar von seinen Singles-Matches, die er bisher hatte, bei Dynamite sogar das kürzeste war, weil er hat ja gegen andere Leute schon 18 Minuten gerasselt und so weiter und so fort. Weiß ich nicht, ob ich das immer brauche, weil dann fühlt sich das halt später auch nicht mehr so besonders an. Ich verstehe vollkommen, dass Will Ospreay und man will Paarungen machen und die Leute haben Bock, gegeneinander zu catchen, das verstehe ich alles. Aber ich bin ein großer Verfechter davon, wenn du alles Woche für Woche for free einfach so rausballerst, verkaufst du keine Pay-Per-Views, verkaufst du keine Tickets später, weil du keine Matches mehr hast, auf die man sich in 4, 5 Monaten freuen kann. Du brauchst auch irgendwas, wie ein Hype entstehen kann. Es kann kein Hype entstehen, wenn der Hype daraus besteht, ja, jede Woche ist das Wrestling schon geil. Das ist kein Hype, dann weißt du einfach, du siehst qualitatives, gutes Wrestling.
Ja gut, dann lass uns über das reden, was nach dem Match passiert ist. Es gab einen Beatdown. Und zwar hat die Don Callis Family sofort Claudio Castagnoli attackiert. Bis John Moxley den Save gemacht hat. Brawl dann von Moxley und Power aus Hobbs. Das ist ja unser Main Event nächste Woche. Das hat man hier nochmal aufgegriffen. Osprey fragt sich, was soll das? Der will gar nicht in diesem Stable sein. Also auch der Split, der ist da, denke ich, imminent. Der wird da kommen. Löst das bitte einfach schnell auf. Ansonsten, ja, Beatdown nach einem Match hat man hier nochmal als Element untergebracht. Und es ist halt, das frage ich mich wirklich. Also, wenn mir das jetzt auffällt, ich sitze hier vor meinem Rechner und gucke mir das an und merke, okay, jedes Match hat nach dem Match exakt das gleiche Layout. Warum fällt das dort keinem auf? Ich verstehe es nicht. Das hat mich ein bisschen irritiert. Aber, ja, weiß nicht. Also hätte ich, ich kann es euch gleich auch nochmal zusammenfassen. Ne? Also wir haben hier wirklich Opener, Sieg, Heels, Beatdown, Save. Zweites Match, Sieg, Heels, Beatdown, Save. Drittes Match, Sieg, Face oder hier, was auch immer der Honor ist, Beatdown, Save. Viertes Match, Sieg, Face, Beatdown. Fünftes Match, Sieg, Face, Beatdown, Save. Leute, das ist irgendwie, weiß nicht, hätte jemandem auffallen können, dass das sehr repetitiv ist, haben wir jetzt aber zu Genüge kritisiert. Haken dran, ich hoffe, es passiert nächste Woche nicht mehr.
Nee, wir haben es nicht so genügend kritisiert, weil ich habe noch gar nicht angefangen. Das ist tatsächlich meine Büchse der Pandora, die du gerade aufmachst.
Oh Gott.
Ich kann mir das nur so erklären, und zwar indem dann niemand am Ende einmal über, weiß ich nicht, ein gesamtes Story oder roten Faden oder über das gesamte Skript von der Show drüber geguckt hat. Ich habe ja schon, wer es nicht weiß, ich war ja schon Ringsprecher und ich promote auch selber Shows. Ich habe ja schon an diversen Wrestling-Shows, Independent-Shows teilgenommen. Und es ist wirklich interessant zu sehen, wie die generelle Show-Absprache läuft wirklich bei verschiedenen Ligen komplett anders. Ich nenne natürlich jetzt keine Beispiele, aber es gibt Ligen, da gibt es keine komplette Show-Absprache. Ja, da redet vielleicht der Promoter oder so, redet mit den einzelnen Matches, was er erwartet, was passieren soll. Und dann bleibt das alles denen überlassen. Und es gibt Ligen, da gibt es wirklich ein Meeting mit allen Leuten und dann wird entweder vom Opener bis zum Main Event oder vom Main Event bis zum Opener jedes Match durchgegangen. Dann werden sich Key Moments gesaved, ja, damit du nicht in jedem Match einen fucking Tower of Doom siehst oder sowas. Und es tut mir leid für alle Leute, die jetzt im Business arbeiten und sich denken, wie kann er den Vorhang so weit aufziehen? Aber dafür sitze ich hier und das ist mir scheißegal, weil ich bin sehr gerne transparent. Ich verstehe nicht, wie bei einem Millionenunternehmen da niemand steht und sagt, so, wir gehen jetzt noch einmal die komplette Show durch. Was sind denn die Finishes? Ich verstehe es nicht. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Und wenn die ein paar Ideen brauchen, wie man eine Show sehr, sehr gut von vorne bis hinten durchplanen kann, damit sie sehr abwechslungsreich ist, möchte ich euch Axel Tischer empfehlen, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Holt euch bitte Axel Tischer ins Team, damit ihr, also sowas darf eigentlich nicht passieren, weil es kann passieren, dass du zum Beispiel ein Match hast, scheiße, du hast in jedem Match hast du irgendwie einen Submission-Finish, obwohl du hast es vorher nicht geplant, weil die Leute sich währenddessen entschieden haben, geil, ich mache einen Submission-Finish, ich mache einen Submission-Finish und die haben nicht miteinander gesprochen. Aber in der Regel darf dir das nicht passieren, wenn du so ein Millionenunternehmen führst. Also da muss es einfach Mittel und Wege geben, wie du sowas verhinderst. Weil das darf nicht auffallen, das darf nicht passieren und es wirkt einfach so, als hätte sich da keiner darüber Gedanken gemacht und das ist echt schade.
Ein letztes Segment haben wir noch zu besprechen. Suah Strickland kommt jetzt nämlich heraus. Hype nochmal den Main Event beim Pay-Per-View. Joe, du hast mir alles gezeigt, was ich sehen musste. Ich habe die Angst in deinen Augen gesehen letzte Woche. Ich habe gesehen, dass du tief in dir drin weißt, dass ich dich besiegen werde. Komm, Joe, komm raus. Ich sag's dir nochmal ins Gesicht. Joe kommt raus, begleitet von einer Traube von Security. Suah Strickland springt mit einem Swerve-Stomp auf diese Traube von Security. Da hätte richtig was schief gehört. Ich habe seine Knöchel schon durch den Boden prellen sehen. Das war kein Double Footstorm, das war ein Heptastampfer, wenn du so möchtest, wie er die da weggemacht hat. Also, Jesus Maria, es gibt einen wilden Brawl, der ausbricht, Prince Nana gerät in Bedrängnis, aber Swerve ist da, Brawl geht weiter, Muscle Buster gegen Swerve, Joe posiert mit dem Titel und steht dann heute oben und damit geht die Show off the air. Das war nochmal als klassischer Go-Home-Angle so absolut in Ordnung, auch schon 100 Mal gesehen, aber kannst du genauso machen. Ja, und da haben sie im Endeffekt, finde ich, nochmal mit einer guten Intensität ihr World-Title-Match nach Hause gebracht. Und dann bin ich gespannt. Also, wie groß seht ihr die Chancen auf einen Titelwechsel? Zeigt's uns, tippt es. Und dann werden wir mal gucken. Ich bin sehr gespannt und glaube auf jeden Fall, dass es keine eindeutige Nummer ist. So viel möchte ich schon sagen.
Ich würde auch ehrlich gesagt nicht sagen, dass es so klar ist. Vor allen Dingen, du siehst es einfach auch nicht oft. Die Konstellation, wie wir einfach aus der Show rausgegangen sind, wer da gefeiert hat, das siehst du eigentlich von der Go-Home-Show nicht. Vor allen Dingen wenn ja die Spekulation, das Verhältnis, wer man glaubt, wer gewinnt, so groß sind. Bei mir persönlich bin echt bei 60-40 nur inzwischen, dass Swerve das gewinnt. Und das war vor einem Monat anders. Also vor einem Monat wäre ich fest davon ausgegangen, weil da einfach noch Futter drin ist. Vielleicht liegt es daran, weil man nicht einfach alles verschossen hat. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil ich Bock habe, das noch weiterzusehen, weil die beide einfach eine super gute Chemie miteinander haben. Ich finde, das war ein guter roter Faden durch die Show. Ich finde es sehr, sehr gut, dass man mit diesem Segment und nicht mit irgendwas anderem, auch nicht mit einem Match oder so, die Show beendet hat, weil es ist eine Go-Home-Ausgabe. Man muss nicht alles auf dem qualitativ höchsten Niveau haben und nicht jedes Go-Home-Segment muss das Rad neu erfinden. Aber hier, das war ein klassisches Segment, welches vielleicht noch ein paar letzte Tickets verkauft oder zumindest ein paar Pay-Per-View-Buys verkauft oder so, weil ich glaube, die Leute haben schon Bock auf das Match. Ich habe Bock auf das Match. Weiß nicht, ob ich jetzt großartig mehr Lust habe als vorher, aber auch hier nicht weniger. Und von daher hat man keinen falschen Job gemacht und ich bin zufrieden mit dem, wie man die Geschichte hier weitererzählt hat.
Shoutout an den @honeycakeman auf Twitter für folgende Stats. AEW diese Woche 41% Matches, knapp 52 Minuten, 14,5 davon im Picture-in-Picture. 18,5 Minuten Entrances, wir hatten 24 Minuten Promo, das war knapp 20% der Show und wir hatten ganze 9 Minuten Brawls. Also auch das spielte eine Rolle. Insgesamt, also ich sag mal so, wenn wir zum Fazit kommen, ich denke, wir, die in diesen Shows drin sind, die das jede Woche gucken, werden bei sowas mehr zu kritisieren haben, einfach weil uns gewisse Dinge auffallen. Jemand, der das so casual nebenbei guckt, dem wird nicht auffallen, dass dann nach jedem Match das Gleiche eigentlich passiert. Dementsprechend, das ist vielleicht auch so eine Krankheit, die wir jetzt einfach an den Tag legen. Deswegen möchte ich diese Show jetzt nicht irgendwie verdammen. Ich glaube, das war grundsolide. Das war grundsolide. Das war eine grundsolide Go-Home-Show, die nochmal alles Wichtige für den Pay-Per-View gezeigt hat, auf verschiedene Art und Weisen und eben mit vielen Beatdowns. Und die, ja, prinzipiell ihre Aufgabe erstmal erfüllt hat, diesen Pay-Per-View nochmal ins Spotlight zu stellen. Hat es den Pay-Per-View zu einer Must-See-Veranstaltung gemacht? Nein. Hat es mich irgendwie davon abgebracht, diesen Pay-Per-View zu kaufen? Nein. Mittelding. Solide Ausgabe, gab Gutes, gab nicht so Gutes, war schon okay.
Ich bin auch zufrieden. Es hat sich gut weggucken lassen. Und ich finde, da war auch kein, also nicht jedes Match war jetzt auch wirklich gut oder nicht jedes Match kriegt jetzt von mir eine absolute, ey, das müsst ihr euch nochmal anschauen, Empfehlung, was vielleicht auch selten ist, dass man so wenige Matches eigentlich bei einer All Elite Wrestling Folge Dynamite hat, wo man danach sagt, weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt nochmal angucken müsste. Aber wir haben ja sowieso einen Shift gesehen, dass man viel zu Storytelling gehen will. Und das Storytelling, was heute passiert ist, war teilweise gut. Teilweise war es okay. Teilweise war es, ja, weiß ich nicht, ob ich mir das auch nochmal geben muss. Aber insgesamt schon würde ich sagen, dass es eine absolut brauchbare Episode war. Und der Weg ist einfach super interessant. Man hat diesmal nicht so nach hinten geguckt. Man hat es mit Seitenhieben komplett sein gelassen. Ja. Und ich werfe mal eine kleine Spekulation in den Raum. Ich meine, wir haben jetzt Tony Khan gesehen, wie er da wie ein Häufchen Elend an der Seite sitzt, ja, und nichts tun kann. Also offensichtlich hat er gar keine Kontrolle über die EVPs, ja, die er bezahlt. Mehr, wahrscheinlich nicht. Aber wenn dann noch eine ganze Show so viel Chaos ist und niemand da irgendwie für Regeln sorgt und so weiter und so fort, vielleicht wird ja ein bisschen so die Autorität in der nächsten Zeit bei All Elite Wrestling angezogen. Vielleicht kommt ja wirklich irgendwann eine Authority-Figur und sorgt da ein bisschen mehr für Ordnung. Und das, was wir heute gesehen haben, war auch nur ein Teil von einem Plan. Ich habe keine Ahnung, aber es würde mich zumindest interessieren. Es würde mich zumindest ein bisschen, glaube ich, mehr, wenn, ich habe einfach keinen Bock, dass da eigentlich bei All Elite Wrestling eigentlich passieren kann, jede Woche, was du willst. Und irgendwie muss ja nicht ein Heel General Manager sein oder sowas, aber irgendwer, der mir zumindest entweder Futter gibt, warum so viel Chaos entsteht, oder aber ein bisschen dafür sorgt, dass es nicht mehr so viel Chaos gibt. Ich glaube, das wird mir ganz gut gefallen.
Ich hoffe, euch hat diese Review gut gefallen. Schreibt uns das sehr gern in die Kommentare. Liebe Grüße an die Spotify-Gang, an alle auf iTunes oder hier auf YouTube oder wo auch immerhin. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns hört, dass ihr uns unterstützt und dass ihr uns eure Zeit, eure Aufmerksamkeit schenkt. Wir hoffen, wir konnten sie auch heute zurückzahlen. In diesem Sinne verbleibe ich mit GW. Genießt Wrestling. Virgil schickt euch nach Hause. Es geht jetzt ins große Wrestling-Wochenende. Wir haben die AEW Dynasty Preview am Freitag. Dann das Watchalong twitch.tv/spotfight.de in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das Tippspiel, was wir heute ausführlich, glaube ich, geplagt haben. Und ja, zwischendurch SmackDown findet auch noch statt. Eine Collision-Review gibt es bei uns auch für die Supporter. Also keine Sorge, wir reißen trotzdem weiter ab und ja, werden für euch schön Content produzieren. In diesem Sinne, Virgil, schickt die Leute nach Hause. Ich bin raus. GW! Und lass die Sonne untergehen. Im Hintergrund bei dir ist es nämlich langsam schon soweit.
Ist schon, ne? Die Sonne geht unter. Ich bin leider nicht am Wochenende bei irgendwelchen Reviews dabei. Dafür bin ich in Grünbach am Schneeberg in Österreich. Bei Pro Wrestling Österreich bin ich Ringsprecher. Ich werde mein goldenes Jackett anziehen. Und ich werde.
Was heißt eigentlich Grünbach am Schneeberg auf Französisch?
Wer macht? Keine Ahnung. Ich muss echt mal wieder Französisch trainieren. Es gibt ein Rumble-Match, da freue ich mich drauf. Ich habe schon lange kein Rumble-Match mehr moderiert. Auf jeden Fall wird's geil. Ja, also Independent Wrestling macht auch Spaß. Wenn ihr wissen wollt, wo irgendwo eine Show stattfindet, schreibt mir einfach. Und jetzt hört auf, macht irgendwas anderes. Macht was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Podcast Network.